Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Biznote, Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Links, rechts oder Mitte? Mit Smart Data and Analytics von Biznote liegen Sie immer richtig. www.biznote.ch.
Roger gegen Markus, an diesem Montag Corona natürlich, dann Konzernverantwortungsinitiative und dann Trump-Biden. Also über Corona haben wir sehr lange geredet. Du hast immer wieder gesagt, solange die Spitaleinweisungen so tief bleiben, ist das überhaupt kein Problem. Ich hingegen habe gesagt, Zahlen gehen auf, die Spitaleinweisungen kommen ein bisschen später. Ebenso Todeszahlen, nur ein bisschen später. 3000 am Freitag sind gemeldet worden, verdoppelt innerhalb von einer Woche. Am Wochenende weniger getestet worden, aber nicht besser. Nein, es ist schlimmer sogar. 16,1% Positivitätsrate ist ein absoluter Höchstwert. Geht immer weiter über, auf. Alles über 5% ist eigentlich untragbar und gefährlich. Was sagt der Markus Somm dazu?
Ich sage dazu, erstens, die Hospitalisierungen sind immer noch, ja, würde ich sagen, haben zugenommen, da hast du recht, aber immer noch nicht so dramatisch, wie wir das im März gesehen haben. Und gleichzeitig muss ich sagen, was jetzt der Bundesrat gestern beschlossen hat, das finde ich okay. Habe ich kein Problem damit. Aber die Frage ist schon, was es bringt.
Ja gut, also ich meine, die Spitaleinweisung 171. Es ist massiv aufgegangen. Hilferuf aus Schweiz im Unterwallis. Die Zahl verdoppelt sich dort täglich. 4 von 13 Operationssälen sind bereits geschlossen. Die Triemel ist an der Kapazitätsgrenze. Der Präsident von der Kantonsärztin und Kantonsärztin Rudolf Hauri sagt, wir sind ein bisschen zu spät gekommen. Es sei 12 Uhr, wenn nicht sogar 5 ab 12 Uhr, heute Morgen im Talkradio der Christian Althaus gesagt, nein, es ist morgen um 3 Uhr. Das heisst also, die Leute, die Verharmlosen wie du oder der Ueli Maurer, die dann sagen, ja, keine Hysterie, die das verwettelt haben während ganz langer Zeit, haben falsche Signale gesetzt. Nein, man war nicht hysterisch gewesen, man war nachlässig gewesen und man kommt jetzt spät. Markus Somm, checkst du es dann endlich irgendwann einmal?
Nein, check's nicht. Check's überhaupt nicht. Erstens glaube ich nicht, dass ich so einflussreich bin. Leider bin ich nicht so einflussreich. Die Politik, die gemacht worden ist,
es geht nicht um das, aber einfach eine Haltung vertreten.
Die Haltung ist nach wie vor recht, weil die Kapazitätsengpässe sind einfach noch nicht da. Ich habe jetzt extra den Wochenbericht angeschaut vom BAG. Es ist einfach nicht wahr. Intensivbetten sind immer noch wahnsinnig viel vorhanden.
Aber wenn es jetzt
raufgeht? Ja, wenn es jetzt raufgeht, dann machen wir ja jetzt auch mehr Massnahmen. Das ist okay. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Strategie, die man immer noch verfolgt, und zwar in den meisten Ländern, dass man eigentlich glaubt, man könne einfach den Virus so eindämmen, dass man aussitzen kann, dass das wahrscheinlich nicht zum Erfolg führt. Und ich glaube eher, du hast das sicher auch gehört, die Great Barrington Declaration von sehr, sehr vielen namhaften Ärzten und Epidemiologen und Infektiologen und so weiter, Oxford, Stanford, Harvard und so weiter. Musst du das einmal lesen. Dort finde ich wirklich, ist völlig klar, was wir müssten machen. Einen fokussierten Ansatz. Es macht nicht so viel Sinn, dass wir schauen, dass einfach niemand mehr angesteckt wird, sondern wir sollten eher schauen, dass die Leute, die wir wissen, die Gefahr, dass das wirklich ihnen an Gesundheit geht, ist sehr, sehr klein, dass man dort eigentlich sagt, ja, das ist nicht so schlimm und gleichzeitig die Risikogruppe ganz konsequent schützt. Aber ich würde betonen, die Schweiz macht das faktisch. Wir machen das faktisch. Der Bundesrat hat gestern nicht irgendwie einen neuen Lockdown beschlossen. Er hat also meine, die meisten Massnahmen, die wir jetzt beschlossen haben, gehen eher meiner Meinung nach ins Symbolische.
Genau, weil ich meine, dass man sagt, im privaten Bereich nur 15 Personen, sonst Masken. Wer will das überprüfen? Allgemeine Maskenpflicht, das ist schon längst überfällig. Man hat das beim Jodelfest im Kanton Schweiz gesehen. Das ist nicht lässig rausgekommen, wenn da die Leute jodeln und die Leute sitzen dort ohne Maske. Das hat dann 600 Ansteckungen gegeben. Und wir haben immer noch die Massenveranstaltung im Kanton Zürich. Bern haben schneller reagiert. Schweden, wo auch du immer erwähnt hast, als Beispiel, seit dem Sommer gibt es keine Veranstaltung über 50 Leute. Das ist das richtige Vorgehen. Und wenn man dann erst handelt, Markus, wenn das Spital voll ist, dann ist es doch zu spät. Checkst du es dann eigentlich nicht? Im Frühling kann ich es ja noch begreifen, ja, dass es noch nicht gemerkt hat. Ja. Aber das mit dieser zeitlichen Verzögerung und vor allem das Contact Tracing, das jetzt gar nicht mehr nachkommen kann bei diesen grossen Zahlen, führt doch dazu, dass wir in den nächsten Kladderadatsch reingehen wollen. Ich will keinen Lockdown. Aber die Massnahmen verhindern, die provozieren genau das.
Also erstens, Roger, habe ich nichts gesagt über Veranstaltungen. Ich tue nicht irgendwelche Massnahmen verhindern. Ich finde auch grosse Veranstaltungen, dort würde es uns nicht viel kosten, dass man die einfach jetzt mal untersagt. Finde ich kein Problem. Ich bin vor allem gegen den Lockdown. Ich bin aber auch für einen Strategiewechsel, wie ich es vorher betont habe. Und noch eines, ich habe nicht gesagt, warten, bis alle Spitäler plötzlich überfüllt sind. Nein, sondern genau beobachten, was die Hospitalisierungen zeigen. Jetzt finde ich, bei der Hospitalisierung sieht man das erste Mal seit Wochen, nein, seit Monaten sieht man jetzt eine Bewegung nach oben. Deshalb finde ich es richtig, dass man jetzt Massnahmen verschärft. Das ist völlig okay. Aber es ist nicht so, dass ich je behauptet habe, ja, wir tun jetzt einfach mal warten. Das ist nicht der Punkt. Aber ich meine,
doch,
sehr viele Leute
haben
seit zwei Monaten hast ja du das jetzt immer gesagt gehabt. Und offensichtlich ist es viel zu früh gewesen. Wir sind erst jetzt in der Situation, wo man muss sagen, ja, jetzt das erste Mal bewegt sich etwas bei den Hospitalisierungen. Und das ist meiner Meinung nach ein Zeichen, dass man muss etwas machen muss. Aber noch eines, ich möchte ja noch betonen, wir alle wissen nach wie vor nicht und auch alle Regierungen wissen es nicht, was sind eigentlich die besten und effektivsten Massnahmen gegen das Virus. Das ist immer noch offen.
Nein, es ist nicht offen. Man weiss es immer genau. Angela Merkel hat gesagt, möglichst wenig Kontakt. Ist ja klar. Dann einfach Maske. Ist ja klar. Dann Social Distancing generell, waschen etc. Und das sollte man
das
beachten.
Das bestreitet niemand, Roger.
Ja gut, bestreitet niemand. Also die Schweiz hat mittlerweile, einfach nur damit man es checkt, doppelt so viel Ansteckungen pro Tag als die USA. Wir sind fast so hoch wie Tschechien und Belgien, die höchsten in Europa, Großbritannien wie wir. Deutschland ist viel tiefer, genau gleich Italien. Und das ist kein gutes Symptom für unsere Politik. Was hat Frau Sommaruga gesagt? Das Knusch muss aufhören. Das heisst, das Hin und Her mit Kanton und Bund.
Ja, das Gestürm, hätte ich gesagt. Aber auch dort finde ich nicht,
ja, aber was, ich aber es geht Kanton, ja weiter. Es geht ja weiter.
Ja, aber ein Kanton, der fast keine Zahlen hat, der muss doch nicht so reagieren wie zum Beispiel Genf. Das macht keinen Sinn, dass man das schweizweit genau gleich regelt.
Markus, du hast immer noch nicht gecheckt.
Früher hat man können Mal sagen, ab hey, das dritte Mal. Ja. Ich habe es noch nie gesagt, dass du nicht checkst.
Nein.
Hey, das dritte
Nein.
Mal.
Nein. Schau doch mal die Karten an. Früher hat es geheißen, Genf ist ganz schlimm, Appenzell Innerrhoden oder überhaupt nicht. Mittlerweile ist es im ganzen Land. Das hat sich über den Sommer verteilt. Mittlerweile kann man das gar nicht irgendwie einfach ausschliessen. Klar gibt es einzelne Orte, wo stärker ist, andere schwächer. Aber richtig nicht erfasst ist kein Bereich. Und auch eben, wenn man sagt, Kanton Schweiz, wo ja eher ein ländlicher Kanton ist, wenn dort Hilferöfe kommen aus dem Spital, dann verschreckt man also.
Hey, 25 Plätze haben sie gehabt, 12 sind gefüllt gewesen und der Chefarzt hat schon fast die Nerven verloren. Ich finde auch interessant, was für Chefärzte wir haben, die so verantwortungslos an die Medien gehen und so auf Panik machen. Das ist einfach keine gute Haltung. Und noch eine, ich sage es, Infektionszahlen sind nicht das Entscheidende. Das Entscheidende sind Hospitalisierungen. Hospitalisierungen haben jetzt zugenommen, aber auch sehr, sehr leicht zugenommen. Wenn wir es vergleichen mit der Zeit im März und im April, sind wir noch weit weg von den Hospitalisierungszahlen in dieser Zeit. Wir sind noch weit weg. Deshalb ist jetzt der richtige Zeitpunkt, dass wir jetzt reagieren. Du hättest schon gern vor zwei Monaten reagiert. Das wäre meiner Meinung nach zu früh gewesen. Das ist der erste Punkt. Und zweitens finde ich, Risikogruppen müssen wir vor allem schützen. Wenn andere Leute, Junge und so weiter, infiziert werden, ist das nicht so schlimm, weil am Schluss bin ich überzeugt, und das weisst du auch, das sagen auch die Wissenschaftler in der Great Barrington Declaration, am Schluss müssen wir auf die Immunität hinsteuern. Wir können gar nicht anders, außer es kommt mal ein Impfstoff, der an sich die gleiche Wirkung wird haben, nämlich Herdenimmunität herzustellen.
Also genau, ein Impfstoff muss es sein und die andere Herdenimmunität, die ist Fiktion. Der Hesseltine, ein ganz grosser Experte in Amerika, hat gesagt, ein anderer Ausdruck für Herdenimmunität ist Massenmord in Schweden, wo es genau auf das hingesteuert haben. Massenmord, ja. Dort gibt es bis zu 6 Millionen Tote, wenn man das will machen.
Aber der
und,
spinnt,
ja, Moment. Und in Schweden, wo man genau auf das hingesteuert hat, wo man da gelobt hat, Schweden und so, 8,3% sind dort immun. Man weiss nicht, wie lange immun sind sie, wie stark immun sie sind. Nein, das kann es nicht sein. Man muss die Leute schützen, bis wir den Impfstoff haben. Und hoffentlich haben wir den möglichst bald. Und im Moment sieht das nicht so. Aber deine Mentalität, wir vergleichen es mit dem März. Und solange es nicht so schlimm ist wie im März, ist es okay. okay. Das finde ich so daneben. Im März sind wir überrollt worden. Und wir hätten es müssen verhindern. Und alle haben gesagt, im Herbst kommt das. Und man hat es nicht richtig gemacht. Okay. Und wenn Frau Rickli sagt, man könnte jetzt vielleicht den Contact Tracing im Kanton Zürich möglicherweise von 50 auf 60 aufentun. Contact Tracing ist ganz zentral. Wenn man es nicht nachverfolgen kann, dann explodiert das.
Roger, Contact Tracing wird nie funktionieren, weil die meisten Leute, die nämlich angesteckt worden sind, kein Interesse haben, dass sie ihre Daten geben und so weiter. Das wird nie funktionieren. Ist von Anfang an unrealistisch gewesen. Ein Pipe Dream von irgendwelchen Technokraten, armselige Technokraten. Das wird nie funktionieren.
Armselige
Erstens,
Technokraten.
Erstens, Roger, das Entscheidende ist, wir wissen immer noch nicht, was sind die besten Massnahmen. Abgesehen vom Handwaschen, vom Abstand halten und vielleicht auch von der Maske. Aber auch dort ist man noch nicht ganz sicher. Aber Maske finde ich völlig okay, kann man bringen, kann man auch ausdehnen, habe ich kein Problem. Ist auch nicht so eine wahnsinnige Einschränkung. Das ist okay, kann man machen. Aber der Punkt an dieser Virusbekämpfung bis jetzt ist immer noch, wir wissen nicht, was sind die besten Massnahmen. Es tut mir leid, es ist so. Einmal heisst, Clubs sind gefährlich, dann heisst zwei Tage später, nein, die Familie ist gefährlich. Dann heisst, Reisen sind gefährlich. Heute wissen wir, dass eigentlich 99%, also auch du, die zurückkommen vom Ausland und nachher in Quarantäne gehen. 99% sind gesund, nur 1% ist überhaupt angesteckt. Auch dort wieder ein riesen Aufwand, der unglaublich viel kostet, unglaublich viele Einschränkungen bringt und so weiter, praktisch kein Ergebnis hat. Und wenn du sagst, die Mentalität ist dann eben vom Frühling. Nein, ich bin empirisch und ich finde, dass BAG viel zu wenig genau untersucht, was eigentlich abgeht. Wir haben immer noch keine Stichprobenuntersuchung, wir wissen immer noch nicht, wie man sich eigentlich genau ansteckt, was das Gefährlichste ist und so weiter. Das ist das Problem.
Nein, also, du tust jetzt das so einfach darstellen, wie wenn man gar nichts weiss. Man weiss sehr viel. Dort, wo die Kontakte stattfinden, wo die Leute näher aufeinander zukommen, dort, wo viele Leute sind, wenn sie in Innenräumen sind, und es ist ja nicht zufällig jetzt passiert, dort, wo die Leute in die Innenräume hineingegangen sind, ist es explodiert und es ist exponentiell. Und die aus dem Ausland, der grosse Aufwand, ist gar kein grosser Aufwand. Das Entscheidende ist eher, oder das Groteske ist, dass ich jetzt von Spanien komme oder aus Ibiza komme, wo es jetzt in den letzten Tagen überhaupt keine Ahnung Steckungen gegeben, komme in ein Risikoland wie die Schweiz rein und muss jetzt in Quarantäne gehen.
Ja gut, in dem Fall finde ich es gut. Ich finde es verdient.
Danke, du bist ein sehr Freund. Du ein guter Freund.
Ja gut, ich leide auch darunter. Ich sehe dich jetzt nicht mehr, das ist traurig.
Ja, ist gut, okay. Aber nein, das heisst, also dort ist man vielleicht noch ein bisschen hintendrein in dem Ganzen, aber tendenziell müssen die Regeln fest eingehalten werden und ich glaube, das ist schon gut. Und wenn ich jetzt sehe, zum Beispiel in Bayern, da hat es gewisse Landkreise, wo man schon wieder einen Lockdown machen will. In England, bei dem Boris Johnson, wo sie jetzt alle Pubs haben müssen zutun, an anderen Orten, in Belgien, wo alle Restaurants zu sind, das müssen wir doch verhindern. Ja. Und nicht warten, bis die Spitäler überquellen und die Leute nicht mehr können behalten können.
Da sind wir uns ja völlig einig. Und wir haben ja noch gar nicht über den Bundesrat geredet und ich weiss nicht, wie es du beurteilst, aber letztlich sind wir uns ja einig, dass wir die Massnahmen, die wir jetzt machen, ob es etwas bringen, sind wir nicht ganz sicher, aber ist okay. Und wir alle wollen den Lockdown verhindern. Aber was ich wirklich kritisiere, noch einmal an den Behörden, an unseren Ärzten, an unserem BAG, es wird zu wenig untersucht, was läuft eigentlich ab, was ist los, was wäre die beste Massnahme. Es tut mir leid, so sicher, wie du das vorher dargestellt hast, ist es nicht. Und man sieht es auch bei allen anderen Ländern. Einmal heisst es Lockdown, dann heisst es Maskenpflicht, dann heisst es wieder nicht Maskenpflicht, dann heisst es wieder nicht Lockdown.
Nein, sie wissen nicht,
was die beste Methode ist. Ganz einfach.
Also Markus, Lockdown ist eine Art Panikreaktion am Anfang, wo man es überhaupt nicht mehr in den Griff hat. Das wollen alle verhindern und man weiss, welche Massnahmen etwas bringen. Und nur zum Sagen, einfach ein bisschen darauf hinweisen, du hast immer gesagt, in Amerika, ja, die Staaten, die der Demokraten an der Regierung sind, die geht es auf, das ist Larifari-Politik und so. Mittlerweile ist es genau umgekehrt.
Nein, das ist nicht Larifari. Ist das hart gewesen? New York hat einen hohen Lockdown gemacht, hat aber gleich hohen viel Tote gehabt.
Es ist jetzt so einfach. Die Staaten, die republikanische Gouverneure sind, die haben jetzt die höchsten Ansteckungsraten. Wegen dem Bundesrat, ich glaube, es ist so ein bisschen eben too little too late. Das hat auch der Herr Althaus gesagt, man hätte es eben früher nicht müssen machen. Und man hätte eben nicht so viele Leute wie der Uli Maurer da den Superbundesrat hören sollen, der immer gewarnt hat. Und ich habe noch übrigens etwas Interessantes gehört, also wir haben das alle gehört, was da Radio gelassen, Radio 1. Nämlich heute Morgen habe ich mit dem Hans-Ueli Bigler habe ich geredet und der hat immer gejammert, die Wirtschaft leidet so darunter und vor allem gewisse Branchen, Restaurants, Veranstaltungen, Tourismus und so. Und dann habe ich gesagt, ja, sollte man jetzt denen mehr helfen, oder? In dieser Situation, auf die wir zustehen. Nein, das wollen wir nicht. Das ist so inkonsequent, dass dann, wenn man wirklich etwas braucht, und die sind wirklich geschädigt, und die haben gar nicht Möglichkeiten, ihr Geschäft richtig zu betreiben, dann kommen solche Leute wie der Herr Bigler vom Gewerbeverband und sagen, denen geben wir kein Geld mehr. Das finde ich daneben.
Bist du froh? Ich finde das jetzt sehr liberal. Bin ich eigentlich noch überrascht, hätte jetzt einer erwartet, dass er als Verbandsvertreter gerade sagt, so wie wir Medien, so will die hohle Hand machen. Hey, wir haben ja Kurzarbeit eingeführt, wir haben die Kredite eingeführt, man hat ja viel gemacht, dass den Branchen, die am meisten betroffen sind, dass denen geholfen wird. Und übrigens bei den Restaurants, also meine, es ist noch, meiner Meinung nach ziemlich ambivalent, es gibt Branchen, besser gesagt Restaurants, die irrsinnig gut florieren jetzt im Tessin. Wir sind jetzt im Tessin gewesen, denen geht es sehr gut, weil plötzlich ja, viele Deutschschweizer wieder kommen, oder? Weil plötzlich wieder Deutschschweizer kommen. Ja. Auch dort ist das Bild ein bisschen ambivalent,
aber im
Winter,
oder?
Wir sind jetzt noch nicht im Winter, ja. Wie es läuft. Ich finde, und das ist ja auch etwas, wo man, da hast du das letzte Mal betont, wo wir jetzt auch gelernt haben, der Einbruch, der wirtschaftliche Einbruch ist nicht so wahnsinnig gewesen.
5,8%.
Eben, das können wir vertragen, oder? Andere Länder also. Haben viel höhere Einbrüche, wir können das vertragen.
Du hast von viel mehr gewonnen.
Persönlich, ja. Aber jetzt musst du doch mir mal einen Kranz winden, dass ich so wahnsinnig ehrlich bin und sage, Roger Schawinski hat recht gehabt, hat wirklich recht gehabt.
Ja gut, und mach es so, man hat recht gehabt, wie immer.
Nein, jetzt musst du ein bisschen
groß. Okay, wir werden weiter diskutieren. Und ich hoffe, dass wir nicht zuwarten, bis wirklich die Spitäler dann an Kapazitätsgrenzen kommen, bis dann der Markus so auch noch dort einen Ruck macht.
Nein, reden wir über
Konzernverantwortungsinitiative. Ein grässlicher Wortbandwurm. Eine grosse Abstimmung steht bevor. Viel Zustimmung gemäss Umfragen, klare Zustimmung. Viele Verbände sind dort sehr professionell, sind sehr lange Zeit unterwegs. Wirtschaft ist in Rücklage. Und ich finde das eine gute Sache. Ich glaube, das ist wichtig für die Schweiz. Ich bin überzeugt, du bist total dagegen.
Ja, und ich bin erschüttert, dass du als promovierter Ökonom so einen Unsinn unterstützt. Nein, das ist wirklich schlimm. Das ist ja schlimm und dann bist du noch Unternehmer. Nein, erstens, also das ist eine der wirtschaftsfindlichsten Projekte, die es je gegeben hat, unterstützt von NGOs, Kirchen und anderen blöden Verbänden, die du jetzt vorher gelobt hast, mit einer grusigen Kampagne probiere ich das durchzudrücken. Du hast recht, ich habe auch das Gefühl, es sieht schlecht aus. Und es sieht auch schlecht aus, weil die Economy Suisse kann ja eigentlich nur noch Kampagnen gegen die SVP führen. Wenn es um ureigene Interessen geht von der Wirtschaft, sind sie nicht im Stand, das durchzubringen. Wenn sie das nicht durchbringen, wenn sie das nicht ablehnen, muss ich wirklich sagen, würde ich als grosser Konzern mich fragen, bringt die Economy Suisse noch etwas oder nicht? Wenn sie das nicht gewöhnen, dann sollte die 11:55 sein. Und also, warum ist es so schlimm? Ja. Warum ist es so schlimm?
Ja.
Schlimm ist es, weil letztlich wir uns alle einig sind, selbstverständlich wollen wir nicht, dass Schweizer Unternehmen im Ausland Menschenrechte verletzen, Leute abschlönen oder die Umwelt kaputt machen. Das will niemand. Die Frage ist nur, was ist die richtige Methode? Und die Methode, die jetzt vorgeschlagen wird, die wird gar nichts bringen, wird nichts ändern, wird dazu führen, dass gewisse Konzerne vielleicht weggehen. Aber den Leuten, die wir eigentlich meinen, wir würden gerne helfen, bringt es nichts. Aber im guten Gewissen von diesen heuchlerischen Pferden, die jetzt auf der Kanzler das verteidigen, im guten Gewissen von denen tut es ein bisschen helfen.
Also Markus, also wenn es nichts bringt, dann musst du dich auch nicht so echauffieren, oder? Dann ist es nicht. Ich muss übrigens sagen, auch Großbritannien, sogar das vom Boris Johnson regierte Großbritannien, dort hat es ein ähnliches Gesetz gegen moderne Sklaverei, für moralische und ethische Prinzipien, Menschenrechte, Umweltschutz etc. Anders als du das so erzählst, hat es ja in vielen von diesen Entwicklungsländern, vor allem dort, was Bodenschätze hat, korrupte Eliten, die werden alle geschmiert, die tun sie in eigenen Sack rein und wir haben eine Verantwortung, wir in der westlichen Welt, anders als China, wo Menschenrechte und Umweltschutz überhaupt nichts zählt. Wir haben eine Verantwortung in einer globalisierten Welt als Weltbürger und müssen dort etwas machen. Und darum bin ich absolut der Meinung, dass wir da etwas mehr machen. Ich weise noch auf deinen Artikel hin, den du gestern in der Sonntagszeitung gemacht hast, wo du dich gewehrt hast dagegen, am Alfred Escher, sein Onkel, damals, hätte es klar verregen. Dann dürfen wir doch den Alfred Escher nicht irgendwie wegen dem vom Sockel stürzen. Bin ich deiner Meinung. Aber wenn man es heute macht, direkt macht, moderne Sklaverei macht, die Umwelt zerstört, ja. Dann hat man eine Verantwortung, aber, und das muss gestoppt
werden. Ja, genau. Das ist schon gut, dass du das so sagst. Das ist so die die billige Polemik von den Leuten, die das gut finden. Ich habe nicht gesagt,
Danke. Ich
habe gerne Sklaverei und finde das richtig. Ich finde, Sklaverei muss man bekämpfen, überall. Ich bin auch der, der nach wie vor, ich habe auch über das geschrieben, wie Quäker im 18. Jahrhundert die Kampagnen angefangen haben gegen Sklaverei. Du kannst es nicht so machen, du hast selber vorher erwähnt, das sind korrupte Eliten. Jetzt nach dieser Initiative wäre es so, ein Konzern muss eigentlich nachweisen, dass er über den ganzen Prozess von seinen Produkten und auch Lieferanten und so weiter, dass er alle Sorgfalt gewahrt hat, dass er wirklich geschaut hat, dass das nicht passieren kann. Das heisst, du musst zu diesen korrupten Eliten gehen in solche Länder und Rechtshilfe verlangen und musst denen im Prinzip übergeben, dass sie dir ausstellen. Natürlich, du musst mit diesen Gerichten dort zusammenarbeiten im Kongo.
Du musst mit deinen Firmenchefs schauen, dass sie zum Rechten schauen.
Wenn es eine Klage gibt, läuft es so, dann müssen die Konzerne sich bemühen, dass sie in diesen Ländern Gericht selber, korrupte Gericht, denen ein Persilschein geben. Es wird Korruption anheizen, es wird nichts bringen, um die Menschensklaverei, also Sklaverei ist immer mit Menschen, zu verhindern. Und das ist das, was mich so stört, Roger. Und es gibt so viele solche Initiativen, wo den Leuten etwas gut Gemeins versprechen, wo aber nur dazu führt, dass wir erstens einen enormen Schaden haben, dass zweitens Konkurrenz lacht und drittens, dass den Leuten, was uns darum geht, nichts bringt. Wir sollten daran interessiert sind, dass amerikanische und europäische Konzerne in allen diesen Ländern tätig sind, weil alle diese Konzerne verhalten sich immer besser als chinesische, russische oder indische Konzerne. Und wenn wir das so machen, wie du jetzt das vorschlägst, dann wird das dazu führen, dass alle diese Konzerne, europäische und amerikanische, sich langsam zurückziehen, weil die Risiken, die juristischen Risiken, viel zu gross sind.
Also, das stimmt überhaupt nicht, weil, wie ich schon erwähnt habe, in der EU und in Großbritannien nach Brexit hat es ähnliche Gesetze, die genau in diese Richtung gehen. Und man muss nicht bei den Regierungen dort intervenieren, bei den Gerichten, sondern muss eine Corporate Governance haben und muss schauen, dass es gut geht. Wir werden wahrscheinlich nochmal über das reden. Die ganze Sache steht jetzt bevor. Die Leute langsam die Meinungsbildung machen. Und nicht ganz überraschend sind wir völlig diametral, auch in dieser Frage, wie auch bei den nächsten, ganz überraschend, bei Donald Trump.
Einfach saubere Stammdaten haben. Einfach keine doppelten Einträge mehr. Einfach kein Durcheinander mehr in Ihrer Kundendatenbank. Einfach alle wichtigen Informationen verfügbar. Und einfach nie wieder endlos Listen im Excel bereinigen. Lassen Sie die Daten für Ihr Business arbeiten. Daten von Bisnode, Ihre Wirtschaftsauskunftei. www.bisnode.ch.
Also der Donald Trump, der ja von dir und von Roger Köppel schon als absoluter Retter von der Menschheit bezeichnet wurde, ist 2017, wo er gewählt worden ist, wie man bei Infosperber jetzt nachlesen kann. Der 16, sagt ja mit Sachen...
16 ist er gewählt worden, das zeigt
Qualität. Ja, aber das Amtsantritt ist am 20. Januar 2017.
Infosperber weiss nicht einmal, wie er gewählt worden ist.
Das gut, nein, ich sage das nur. Amtsantritt ist 2017 gewesen. Da sagt man mal Sachen, die ihm durch den Kopf gehen, wo er sich einfach gerade überlegt hat, ohne zu überlegen, ob es gut ist. So hat er am Freitag gesagt, ja, wenn ich verliere, werde ich vielleicht das Land verlassen. Hintergrund sind natürlich die vielen Prozesse, die auf ihn warten, vor allem in New York. Und darum frage ich dich, Markus, so mal Trump kennen. Wohin würde er denn gehen?
Auf Zug. Ich würde ihm unbedingt empfehlen, nach Zug zu kommen. Und ich kann ihm also jetzt ein Medium anbieten, wo er jeden Tag sich äußern kann.
Ja, ist nein, ernsthaft, wohin?
Hey, weißt du, das wäre ja super. Da würdest jetzt du auch noch, den Deal würdest jetzt also auch noch machen. Donald Trump, was? Jeden Montag beim Roger gegen Markus. Retter mit, der macht das Dritte.
Nein, kann eine Overdose von Trump. Und ich hoffe, dass die jetzt...
Radio 1 wird so Konkurrenz von CNN.
Wohin würde gehen? Nach Dubai oder nach Russland? Wahrscheinlich nicht. Saudi-Arabisch auch nicht so attraktiv. Wer würde ihn aufnehmen? Wo wäre geschützt?
Geschützt wäre nicht schlecht.
Die Schweiz hat, glaube ich, Auslieferungsverträge mit Amerika.
Mark Rich haben wir auch nicht ausgeliefert. Also von dem her, nein.
Ja, aber vielleicht, das sind andere Fälle, das sind Steuerfälle gewesen. Damals war das noch nicht so kriminell gewesen, in der Schweiz. Da kennt es eventuell noch um ganz andere Sachen. Also letzte Woche übrigens hätte ja so eine Debatte stattfinden. Donald Trump hat sie abgesagt. Hat es dann zwei 20 Town Halls gegeben, zwei TV-Veranstaltungen gleichzeitig. Und alle haben natürlich erwartet, der Trump wird die höheren Ratings machen. Er als Reality-TV-Star, viel provokativer, viel unterhaltsamer. Und auch ich schaue, Biden langweilig. Oder du sagst, aber ich kann nicht einmal drei Sätze sagen. Aber der Biden hat klar mehr Einschaltquoten gemacht. Und der Trump ist ja ein Quotenfetisch. Das muss ihn wirklich getroffen haben, Markus.
Ja gut, wenn das jetzt das grösste Problem ist von der westlichen Hemisphäre, dann gute Nacht um 45.
Nicht von mir.
Also,
komm, nein, aber für den Trump ist es wichtig.
Entschuldigung, du bist jetzt langsam so kleinkariert wie der Donald Trump. Also,
nein,
Entschuldigung. Ja, dass die Ratings wichtig sind und dass vielleicht sogar ein Hinweis ist, dass er nicht mehr so eine wahnsinnige Star-Power hat, kann sein. Keine Ahnung. Aber schau, am Schluss geht es nicht um das. Am Schluss geht es darum, geht es den Amerikanern jetzt besser als vor 4 Jahren oder nicht? 56% haben in einem Gallup Umfrage angegeben, dass sie der Meinung sind, es geht ihnen besser als vor 4 Jahren. Also von dem her muss ich sagen, die Bilanz von Donald Trump, die wahrscheinlich abgewählt wird, ist eigentlich gut. Der Joe Biden wird das nie anbringen.
Gut, in der gleichen Umfrage haben aber 60% gesagt, am Land geht es schlechter. Und genau das ist irgendein Gegensatz, den man noch nicht so ganz versteht. Also bei dem Town Hall...
Nein, aber das finde ich interessant, ja? Unterschied. Ja, weil du weißt viel besser, wie es dir selber geht als am Land. Und von dem her finde ich 56%, die sagen, mir geht es besser, ist natürlich viel mehr wert, als wenn du sagst, ja, am Land, das ist viel abstrakter.
Gut, die Umfragen sind also noch immer noch so über 10% national Vorsprung für die beiden. Regional, nach Staaten sieht es unterschiedlich aus. Aber etwas anderes, wir haben eben das noch nie geredet, über QAnon, die Verschwörungstheorie. Der Donald Trump ist danach gefragt worden bei dem Town Hall Meeting von der Samantha Guthrie, die wirklich eine grossartige Moderatorin war. Und er hat sich nicht distanziert, sondern hat gesagt, ja, das sind ja irgendwelche Leute, die gegen Pädophile sind und die mögen mich auch. Das ist jetzt ganz eine üble Verschwörungstheorie. Was meinst du zu QAnon?
Ich weiss nicht, ich meiss gar nichts, weil ich die noch nie studiert
habe. Auch nicht, hat er gesagt.
Mich interessiert die auch nicht. Ich finde das so eine typische Gotcha-Frage, die sie jetzt einfach stellen damit. Ja. Weil sie immer wissen, der hat keine Ahnung und dann tut er sich nicht aller Form distanzieren. Schau, das ist doch alles sind so lächerliche stalinistische Ritual. Tust du dich vom Bakunin jetzt distanzieren oder nicht? Und dann sagst du, ja. Schau, das ist alles übel. Das ist alles jämmerlich. Reden wir doch über den Joe Biden, der jetzt endlich rausgekommen ist, dass er korrupt ist. Über das haben die amerikanischen Medien nicht berichten wollen. Facebook und Twitter haben es sogar unterdrückt. Ein Artikel in der New York Post, der ziemlich deutlich jetzt ganz klar zeigt, der Herr Biden war durchaus korrupt gewesen. Der Hunter Biden hat Millionen von Geld gemacht, indem er eben im Prinzip seinen Namen können verwerten konnte. Und er hat auch arrangiert, offensichtlich, ein Treffen mit dem Joe Biden als Vizepräsident damals. Der Joe Biden hat es nicht dementiert. Er hat nämlich zuerst hat er dementiert, ja, wir finden nichts im Kalender. Nachher haben sie noch angereicht, ja, es könnte noch sein, dass sie ein formelles Treffen gehabt, was im Prinzip völlig eine klare Bestätigung war, wie sie nicht einmal dementiert haben, dass die E-Mails, die New York Post gehabt hat, dass die existieren. Also es ist ein völlig klarer Fall. Der ist korrupt bis ins Mark. Aber der wird vielleicht gewählt, weil Korruption gehört offensichtlich zu den Demokraten. Über das könnte man reden, als über das lächerliche Thema, das du jetzt gerne reden. Schau, ich kenne die amerikanischen Medien, wie sie es machen, und du machst ja das auch.
Man redet immer über Nebenthemen.
Nein, jetzt noch nicht, bin noch nicht ganz fertig. Immer über Nebenthemen reden. Und über den Joe Biden wird keine kritische Geschichte überhaupt gebracht. Es werden dem auch keine kritischen Fragen gestellt. Ich meine, was die amerikanischen Medien hier veranstalten, ist so jämmerlich. Es tut mir so leid, weil ich habe so gute amerikanische Journalisten kennengelernt, auch gute Freunde unter dem. Aber was die amerikanischen Medien im Zeitalter Trump veranstalten, ist nur noch eine Schande für unseren Beruf.
Gut, jetzt muss ich aber eben so lange Zeit haben, meine Sachen zu erzählen. Die Geschichte, muss man noch sagen, die kommt von Rudy Giuliani. Die ist ihm gesteckt worden, wie wir von amerikanischen Sicherheitsdienst weiss, wo auch Trump informiert haben, von russischen Agenten eingebunden ist auch noch gewesen, der Steve Bannon. Und sie ist in die New York Post gekommen. Das ist so ein Boulevardblatt in New York, wo Rupert Murdoch gehört. Und der Journalist, der das geschrieben hat, hat seinen Namen nicht angegeben für die Geschichte, weil er sich am Schluss offenbar geschämt hat. Du weißt, es gibt hier und bei denen geschieht. Also die Geschichte geht so, dass offenbar in einem Computerladen in Delaware ist ein Computer abgeliefert worden von jemandem, der das Gefühl hat, das war der Hunter Biden gewesen. Der Mann selber in dem Computerladen war aber legally blind gewesen. Der hat also gar nichts gesehen. Ich weiss nicht, wie er seine Computer blind kann flicken. Er hat dann die E-Mails gelesen. Wie kann er die blind lesen? Und dann hat man die irgendwie weitergeschickt und so. Also das ist
FBI,
so eine schmierige... Entschuldigung, das ist so eine schmierige Verschwörungsgeschichte. 2016 ist dann die mit Hillary Clinton und den gehackten Mails, die sie da beim demokratischen Parteizentrum gehabt, wo die Russen und dann über WikiLeaks gegangen ist. Das ist noch einigermaßen gut gegangen. Aber das ist so schmierig und so cheap und so daneben, dass ich mich wundere, wieso? Dass der Markus Somm sogar die Talking Points aufnimmt.
Wieso tut denn der Joe Biden nicht einfach dementieren? Wieso sagt er, es gibt die Mails nicht? Sie wissen es ja, ob es die Mails gibt oder nicht. Warum tun sie nicht einfach so dementieren? Wieso tun sie am Nachmittag nachschieben? Es könnte sein, dass es ein informelles Treffen gegeben hat. Das ist ja praktische Bestätigung. Entschuldigung.
Also, gut.
Wie die Geschichte standen ist, ob Rudy Giuliani, ob ich weiss nicht wer, das spielt gar nicht eine Rolle, sondern entscheidend ist, wie der Joe Biden reagiert hat. Und das Zweite, Roger, und das Zweite, was noch viel extremer ist, ist, dass Facebook und Twitter so eine Geschichte unterdrücken. Ich meine, die haben Geschichten verbreitet über den Trump und die sogenannte Collusion. Millionen von Texten haben die verbreitet. Ja. Sie sind teilweise heute noch lesbar. Alle die haben es nie weg da. Jetzt, weil es eine Geschichte ist, die offensichtlich kritisch ist für den Joe Biden, wird die entfernt. Und noch eines. Joe Biden hat es nicht dementiert. Roger, er hat es nicht dementiert.
Also, es ist ja möglich. Und so gut sind denn die Russen noch. Sie tun echte Mails mit gefakten zusammenmischen und so. Und, ich meine, der Test ist ja der, wenn du sagst, der ist korrupt. Seine Steuererklärung liegt da. Die von Donald Trump liegt aber nicht da. Wer ist denn korrupt? Okay. Und die Familie Trump steht vor Gericht in New York. Wegen der verschiedensten Sachen wird immer rausgeschoben. Und die Gerichtsfälle kommen. Und der Joe Biden, und das haben zwei Senatsausschüsse festgehalten. Er ist in die Ukraine gegangen, um dort die Demokratie zu stärken. Gegen Korruption zu kämpfen. Hat genau das Gegenteil gemacht von dem, was jetzt ihm vorgeworfen wird.
Aber Roger, kaum wird er ernannt als Pointman für die Ukraine. Einen Monat später tut die Firma Burisma, die total unter Druck ist durch die neue Regierung, tut den Hunter Biden anstellen, von einem Lohn teilweise, nicht jeden Monat, aber $50,000 pro Monat. Er hat im Ganzen mehrere Millionen hat er für das kassiert, dass er dort im Verwaltungsrat ist. Und er heisst zufälligerweise Biden. Schon das ist eigentlich klar, dass es von der Burisma her völlig klar ist, warum sie den Hunter Biden holen. Jetzt kann man immer noch sagen, gut, der Joe Biden hat nichts gewusst. So hat er es auch gesagt. Jetzt zeigt sich, natürlich hat er etwas gewusst. Natürlich, es ist so weit gegangen, dass er nämlich Treffen angenommen hat, die sein Sohn vermittelt hat. Und
also
wenn
gut,
das nicht passiert, Roger, sonst hätte er das dementiert, wenn es wirklich so wäre. Dann hätte er es dementiert von Anfang an und hätte nicht gesagt, ja, wir finden nichts im Kalender. So würde ich es genau auch machen, wenn ich weiss, dass das Treffen hat stattgefunden.
Tatsache ist, die New York Post von der Reporter sich jetzt weigert, seinen Namen für die Schmutzgeschichte anzugeben, wo nur bei der ganz schlimmsten Geschichte, in den ganz schlimmsten Zeitungen passiert, die haben den Biden im Vorfeld von dieser Geschichte gar nicht angefragt gehabt. So wird Journalismus gemacht. Und der Rupert Murdoch, wo man ja weiss, wie er politisch steht, wie er die ganz rechte Seite von England über Australien bis Amerika immer unterstützt hat, der hat die Schmutzgeschichte rausgelassen und die funktioniert einfach nicht, weil das ist russischer Geheimdienst.
Nein.
Und wer ist dem auf der Lim? Nein, der O'Brien, der Sicherheitsberater von Donald Trump, ist zum Trump gegangen und gesagt, Giuliani-Information kommen von Russland.
Also das ist jetzt grotesk, dass du plötzlich dich störst, dass die Russen da informieren dürfen. Hillary Clinton hat Christopher Steele angestellt und Christopher Steele hat einen russischen Spion angestellt und der hat irgendwelche Dreckgeschichten über den Trump zusammengefasst.
Kann ich einen Kaffee holen?
Und, nein, ja, kannst du gut einen Kaffee holen, dann kann ich nämlich jetzt weiterreden.
Jetzt reden wir doch mal
ja nicht um
Hauptthema.
Nein, jetzt, das ist das Hauptthema, Roger. Du störst dich jetzt, dass da irgendein Russ könnte involviert sein, was du jetzt einfach mal erfunden hast. Das ist nicht nachgewiesen. Und zweitens, du ausgerechnet, du, wo 3 Jahre lang aufgrund von Informationen von einem russischen Spion das Gefühl gehabt hast, der Putin hat den Trump ins Weiße Haus gesetzt, ausgerechnet du störst jetzt dran. Noch einmal, das Entscheidende ist, Joe Biden hat nicht dementiert. Es ist offensichtlich, das Treffen hat stattgefunden. Das Treffen hat stattgefunden deswegen, weil der Hunter Biden Millionen bekommen hat von einer ukrainischen Firma. Das ist klassische Korruption. Hat er bekommen, ja, er ist nämlich lang geblieben. Er ist über mehrere Jahre in dem Verwaltungsrat gewesen, obwohl er nichts kann. Er ist ein Drogending, ein Drogenabhängiger, taugenichts, wo das ganze Leben lang nichts angebracht hat.
Ganz übel.
Ausser, dass er Biden heisst. Entschuldigung, Roger, wenn du so einen Sohn hättest, du würdest dich auch schämen. Du hast einen sehr tüchtigen Sohn. Also hör doch auf, das ist so offensichtlich. Und das ist ja genau da, warum wir Journalisten nie mehr wirklich Kredit geniessen, weil wir solche Scheissgeschichten nachher sogar noch behaupten, ja, nein, das stimmt nicht. Also komm, hör doch auf.
Also gut, also ich finde, uns Journalisten geht es umso schlechter, wenn man solche Storys aufsitzt wie du jetzt. Und dass der Hunter Biden ein Problem gerade ist bekannt gewesen, hat seine Drogensucht unter Kontrolle gekriegt. Und dass man den Joe Biden, der seine Steuererklärung in den letzten 20 Jahren rausgeht und der Donald Trump sie immer verweigert hat, rauszugeben, dass du da irgendwie das überhaupt noch gleichsetzt. Weil immer,
hast
wenn
du
der Trump sagt,
Moment. Rausgeht, gibst du die raus?
Ich würde die gerne mal anschauen. Ja, also im Kanton Zürich kann man sie sperren. Und wie hast du es gemacht?
Hast du sie gesperrt?
Ich habe sie nach vielen Jahren nicht einmal gesperrt.
Eben
gesehen. Aber ich bin ein Präsident von Amerika.
Zu Recht.
Aber ich bin ein Präsident von Amerika.
Das finde ich auch. Wenn du Präsident bist, musst du das nicht angeben. Finde ich
wohl,
nicht.
Alle haben es gemacht.
Ist doch klar, dass ein Unternehmer.
Wir müssen aufhören.
Aber er hat eine andere Steuererklärung als Joe Biden, der das Leben lang verstanden
hat. Er hat Millionen kassiert, indem er 400 Tage lang während seiner Amtszeit ist er in seinen Golfclubs umgehängt und hat dort seine Sicherheitsleute einquartiert, die bis zu 650 Dollar haben müssen pro Nacht. Das ist Beziehungskorruption.
Obama ist mehr auf den Golfplatz gegangen als der
Donald
Trump. Ja, sich das nie können leisten
und auf den Golfplatz.
Er hat noch nie selber Geld verdient, aber auf den Golfplatz ist er nachher
gegangen. What about Obama? What about Julius Caesar? What about whatever? Markus Somm ist der grösste Verwerter von der Weltgeschichte oder mindestens von Wedenschwein. Danke vielmals, Markus. Danke vielmals. Wir reden nächste Woche weiter. Einen schönen Abend und viel Vergnügen hier im Programm von Radio 1.
Radio 1 Wetter wird Ihnen präsentiert von. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.